So, einen schönen guten Morgen. Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Ich habe mich im Dunkeln mit dem Fahrrad ein bisschen verfranst, weil ich üblicherweise auch nicht hier anfahre, sondern zum Riedberg. Dann mussten wir gerade noch ein technisches Problem lösen und jetzt legen wir los mit der heutigen Stunde. Also, in der letzten Stunde hatten wir uns mit Primärstrukturen von Proteinen, das ist die Abfolge der Aminosäuren, üblicherweise vom N-Terminus zum C-Terminus beschäftigt. Dann mit den Sekundärstrukturen, das sind die Strukturen, die durch Wasserstoffbrücken im Peptid-Backbone, also von Peptidbindung zu Peptidbindung aufgebaut werden. Da gibt es bestimmte Referenzen, über die haben wir gesprochen. Und wir sind gekommen bis hin zu Tertiärstrukturen, die dadurch aufgebaut werden, dass nicht die Proteine nur in Alpha-Helices oder Beta-Faltblättern in Erscheinung treten, sondern in den Proteinen die Aminosäuren zusätzlich über Wasserstoffbrücken die Seitenketten der Aminosäuren bilden, in solchen Proteinen sich aufbauen. Das hier ist jetzt so ein solcher Strukturvergleich zwischen zwei verwandten Proteinen, den ich Ihnen mitgebracht habe an der Tafel zeige. Es handelt sich hier zum einen um das Myoglobin und zum anderen um die Beta-Untereinheit vom Hämoglobin. Das sind beides Proteine, die jeweils eine Hämgruppe tragen. Diese Hämgruppe selbst kann dann wiederum Sauerstoff binden. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, wie so eine Hämgruppe aussieht. Was ich zeigen will hier bei dieser Abbildung ist, dass wir hier wieder eine vereinfachte Abbildung der TCR-Struktur haben, in der deutlich hier die Alpha-Helices heraustreten. Und wenn wir uns die beiden Muster vergleichen, dann sind diese Muster sehr ähnlich. Wir schauen uns nachher nochmal die Primärsequenzen, also die Abfolge der einzelnen Aminosäuren in diesen beiden Proteinen, im Myoglobin im Vergleich zur Beta-Untereinheit des Hämoglobins an. Und da werden wir sehen, dass auf Aminosäureebene die Ähnlichkeiten gar nicht so groß sind. Wenn wir aber die Tertiärstruktur betrachten, gerade hier in dieser prinzipiellen Darstellung, in der Alpha-Helices zum Beispiel hervorgehoben werden, dann ist es so, dass wir doch eine recht große Ähnlichkeit haben. Natürlich dann auch beides als sauerstoffbindende Proteine, die hier in Erscheinung treten. Wenn wir im Vergleich dazu uns nochmal die Hämgruppe, wie eben angesprochen, anschauen. Die Hämgruppe ist ein Eisenatom, hier dargestellt in einem Porphyrinring, der ein bisschen komplizierter als das Grundmodell aufgebaut ist, wie er hier dargestellt ist. Dieses Eisen, wenn es so in einen Porphyrinring eingebunden ist, kann aus der Tafelebene heraus und in die Tafelebene hinein noch zusätzlich Bindungen ausbilden, je nach Oxidationszustand des Eisens da drin. Im Kugelmodell sieht es dann ungefähr so aus und dann kann dieses, wie gesagt, Eisen den Sauerstoff binden. Das kann das Protein selbst, die Proteineinheit des Hämoglobins nicht. Also Proteine sind vielfach mit Kofaktoren, mit irgendwelchen zusätzlichen prosthetischen Gruppen versehen, um ihre Funktion auszufüllen oder auszuführen. Proteine selbst können zum Beispiel eben diese Sauerstoffbindung nur vermitteln, indem dieses Eisen als Metall da drinnen gebunden ist. Wir kennen ja alle diese sogenannten Spurenelemente, die wir in der Ernährung brauchen. Vielfach sind das Metallatome, die in bestimmten prosthetischen Gruppen, manchmal sind es nur ein oder zwei Enzyme im ganzen Stoffwechsel, die eben dieses eine Metallatom benötigen. Und ohne diese Zufuhr von solchen Spurenelementen könnten diese Enzyme auf die Dauer im Organismus nicht aufgebaut werden. Das ist jetzt nicht gut zu sehen. Das ist jetzt die Abfolge der einzelnen Aminosäurereste im Hämoglobin und im Myoglobin zueinander verglichen. Ich hatte eben gesagt, die Strukturen sehen sehr ähnlich aus. Wenn ich aber die Abfolge der einzelnen Aminosäurereste nehme, dann sind die Unterschiede sehr groß. Dann kann ich diesen direkten Vergleich so gar nicht erkennen. Aber auf der Strukturebene haben wir eine hohe Ähnlichkeit. Gut, das war das Hämoglobin, mit dem wir uns beschäftigt haben. Als nächstes habe ich hier ein Modell eines Enzyms mitgebracht, und zwar geht es hier um die Ribonuklease, ein Enzym, dessen Struktur schon sehr früh aufgeklärt wurde. Ribonuklease ist ein Enzym, das das RNA verdaut oder abbaut. Bei diesem Enzym möchte ich Ihnen beispielhaft zeigen, dass außer den Wasserstoffbrücken in den Seitenketten an den Aufbau, am Aufbau der Strukturen auch noch die Sulfhydrylgruppen beteiligt sind, die vom Cystein bereitgestellt werden. Ich habe beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass Cystein relativ selten in Proteinen vorkommt, weil diese reaktiven SH-Gruppen außen anstehen und diese reaktiven SH-Gruppen tendieren dazu, Disulfidbrücken zu bilden. Entweder intramolekular, wie hier bei der Ribonuklease, oder beim Aufbau komplexerer Proteinstrukturen über Heterodimere oder ähnliche oder heteromultimere Proteinkomplexe. Das hier ist ein Beispiel, wie solche SH-Gruppen eine Proteinkonformation manifestieren. Und zwar kann ich bei der Ribonuklease, die hier in ihrem nativen Zustand vorliegt, so wie sie enzymatisch aktiv wird, durch eine Reduktion sämtliche Disulfidbrücken aufbrechen. Wenn die Disulfidbrücken aufgebrochen sind, entfaltet sich die Ribonuklease, liegt also nicht mehr in der Struktur vor, in der sie enzymatisch aktiv sein könnte. Die enzymatische Aktivität geht in diesem Zustand verloren, aber ich kann sie reversibel, also indem ich einfach die reduzierenden Bedingungen wieder entferne und das Ganze noch zusätzlich mit entsprechenden Harnstoffkonzentrationen bearbeite, in den alten Zustand zurückbringen. Üblicherweise gehe ich so vor, dass ich ein Protein nehme und erhalte denaturierende Bedingungen, indem ich Harnstoff größenordnungsmäßig 6 Molar zugebe und dann noch Mercaptoethanol, so wie es hier beschrieben ist. Das Mercaptoethanol ist praktisch ein Alkohol mit einer SH-Gruppe, bewirkt, dass die Disulfidbrücken sich öffnen und den Harnstoff brauche ich, um die Wasserstoffhülle zu verändern. Und damit erreiche ich diesen Denaturierungseffekt. Das Ganze kann ich renaturieren, vollkommen reversibel, indem ich den Harnstoff und das Mercaptoethanol wieder wegdialysiere. Ich kann also bei der Ribonuklease den aktiven Zustand zum total entfalteten und wieder zum aktiven Zustand zurückführen. Das ist der Idealzustand, so wie ich ihn bei Proteinfaltungen erwarte und sehe. Leider funktioniert das nicht überall und immer so, wie wir gleich noch sehen werden. Und zwar ist es so, dass Proteinfaltungen eigentlich durch die Abfolge der einzelnen Aminosäuren in der Primärsequenz bestimmt werden oder determiniert werden. Wenn das so ganz einfach wäre, dann würden die Strukturbiophysiker auch heute schon in der Lage sein, den Zustand vorauszuberechnen. Das heißt, aus der Abfolge von Alanin, Glycin, Glutamat und so weiter, von vornherein berechnen können, wie sieht die Struktur eines Proteins aus. Leider funktioniert das nicht ganz so, weil es nicht ganz so einfach ist, so eine Strukturvorhersage zu machen. Das ist das Ideal, vielleicht erreichen das die Biophysiker mit einer Vorhersagewahrscheinlichkeit von 95% in 10 Jahren, vielleicht auch in 15 Jahren. Ich weiß es nicht, wann das soweit sein wird. Wir lernen so langsam, wie solche Strukturen sich ausbilden können. Entscheidend ist dabei, dass der energetisch günstigste Zustand angenommen wird. Ich glaube, ich stehe hier schlecht unterm Lautsprecher. Dass der energetisch günstigste Zustand angenommen wird bei der Faltung und der kann manchmal über ein Energiemaximum laufen. Dadurch kann es passieren, dass sich Proteine bei der spontanen Faltung nicht in ihre optimale energetisch günstigsten Zustand hineinfalten können. Aber im Organismus und im Stoffwechsel haben sich sogenannte Faltungshilfen, wenn man sie so nennen will, Proteinfaltungshilfen gebildet. Wir nennen diese Proteine heute Chaperone. Chaperone sind Proteine, die neu synthetisierte Peptide oder Proteine dazu nutzen oder ihnen dazu verhelfen, dass sie ihren optimalen Faltungszustand erreichen. Dazu brauchen solche Chaperone allerdings Energie. Das funktioniert nur unter Energieverbrauch. Und zwar ein solches System ist das DNAK-DNAJ-System, wie wir es bei Escherichia coli kennen. Dabei werden die einzelnen Komponenten an das ungefaltete Protein angelagert. Entscheidender Punkt dabei ist, dass in diesem Falle ein DNAK-Protein mit ATP angelagert wird und dieses ATP wird dephosphoryliert. Anschließend wird nach der Dephosphorylierung ein andersartiger Faltungszustand bevorzugt. Dann wird das DNAK wieder abgespalten und im Idealfall entsteht das korrekt gefaltete Protein. Im Idealfall. Wenn der Idealfall nicht erreicht wird, kann das ungefaltete Protein noch einmal diese Runde unterlaufen. Diese Chaperone werden in der Regel auch Hitzeschockproteine genannt. Bei Hitzeschock passiert nichts anderes, als dass wir im Organismus eine partielle Proteindenaturierung haben. Also Proteine, wenn sie neu synthetisiert werden, sind zunächst einmal ungefaltet, aber auch wenn wir in erhöhten Temperaturen arbeiten, entfalten sich Proteine. Und diese Proteinentfaltung, die kann dann oder der kann entgegengewirkt werden, indem unter sogenannten Hitzeschockbedingungen im Organismus solche Chaperone synthetisiert werden, die helfen, diese Proteine wieder zurück in den Originalzustand zu bringen. Es wäre nicht optimal oder fatal für einen Organismus, alle partiell entfalteten Proteine sofort der Degradation, also dem Verdau zu unterwerfen und massiv neue zu synthetisieren, die dann vielleicht auch in Höhe infolge der erhöhten Temperatur ungefaltet sind. Also das, was wir im Organismus zum Beispiel Fieber nennen, bei 42 Grad, was schon sehr viel wäre, bei 40 Grad, führt dazu, dass unsere Proteine nicht mehr optimal gefaltet sind. Die ganz besonders anfälligen Proteine. Ihre aktive Konformation verlassen. Und dann, wenn diese aktive Konformation verlassen wird, ist es möglich, die Rückfaltung über diese Chaperone, über diese Hitzeschocksysteme zu erreichen. Hundertprozentig funktionieren tut das nicht. Das ist eine Abwehrmaßnahme gegen schnell wachsende Erreger. Ganz einfach, der Körper versetzt sich mehr oder weniger in einen Mangelzustand, um den schnell wachsenden Erreger zu schädigen. Das mal, wenn man das philosophisch so sehen will. Körper ist übertrieben. Das System hier ist das von Escherichia coli, was ich gezeigt habe. Aber auch im menschlichen Körper und in menschlichen Zellen gibt es solche Hitzeschock-Antwortsysteme. Das nächste Proteinfaltungssystem, mit dem wir uns, oder das ich zeigen will, ist das GRO-EL-GRO-ES-System. Dieses GRO-EL-GRO-ES-System ist ein Komplex, der hier in einer Röntgenstrukturaufklärung mehr oder weniger eine große Fassstruktur ist, mit 7 Untereinheiten in diesem Ring, 7 Untereinheiten in dem Ring und obendrauf gibt es noch eine Klappe, die auf oder zu gemacht werden kann. So ungefähr kann man das strukturtechnisch sehen. Auch hier wird ATP verbraucht, indem ein ungefaltetes Protein in den Innenraum dieser Struktur eingebracht wird. Dann wird das ATP gespalten zu ADP. In dem Innenraum kann sich das Protein neu falten und kann dann unter zusätzlicher ATP-Zufuhr entlassen werden, in der Hoffnung, den richtigen Faltungszustand zu erreichen. Also solche Chaperone helfen den Proteinen, sich in ihren optimalen Faltungszustand zu versetzen und bringen den Organismus dadurch dazu, dass Proteine richtig gefaltet vorliegen. Unter Hitzeschockbedingungen werden sie in größeren Mengen üblicherweise produziert. Es gibt natürlich auch Organismen, die unter erhöhten Temperaturen leben können. Da gibt es im mikrobiologischen Bereich Organismen, die auch bei 100 Grad noch optimal leben können. Bei denen sind die Proteine etwas anders gestaltet einfach. Das heißt, die Aminosäuren oder die Abfolge oder die Selektion der Aminosäuren ist so gemacht, dass deren Proteine auch bei 70, 80 oder 100 Grad noch optimal aktiv sind. Bei denen kann es passieren, dass sie bei 40 oder 50 Grad keine Enzymaktivität mit den Proteinen finden, weil die Proteine sich dann bei zu geringen Temperaturen möglicherweise entfalten. Thank you. glaube, ich bin der Schuldige. Ich habe noch das Handy in der Tasche. Na, jetzt muss ich es mal ausschalten. So, nur ist es aus. Das hätte ich nicht unbedingt zum Mikro packen sollen. Gut. Also, Chaperone unterstützen Proteine, ihre optimalen Faltungszustände einzunehmen. Chaperone werden unter Hitzeschockbedingungen in größeren Mengen produziert. Die optimale Struktur oder optimale Faltung eines Proteins wird bestimmt durch die primäre Aminosäuresequenz. Wir würden gern solche Dinge direkt vorausberechnen können, brauchen dazu aber heute noch oder haben heute dazu noch nicht das Wissen, sämtliche Vorhersagen 100% korrekt durchführen zu können. Spezialist dafür ist der Herr Wöhnert, der nach dem Herrn Enzian hier in der Vorlesung weitermachen wird, und der wird Sie da auch mit wesentlich detaillierteren Vorstellungen versehen. Ich muss jetzt gerade die Vorlesungsfolien wechseln. Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Es dauert einen Moment länger. Und zwar gehen wir jetzt auf die Thermodynamik und Proteine, von Proteinen und Enzymen ein. Proteine selbst, ich habe Ihnen eben das Hämoglobin gezeigt. Das Hämoglobin selbst ist ein Protein, das Sauerstoff bindet. Üblicherweise sind Proteine in Enzymen zu finden im Organismus. Und da müssen wir uns jetzt erst einmal mit Enzymen und der Katalyse von Reaktionen in Enzymen beschäftigen. Später, der Herr Enzian wird dann später ab der nächsten Woche die Stoffwechselwege als solches Ihnen vorstellen, die zentralen Stoffwechselwege, wie sie im Organismus vorhanden sind. Aber zunächst dazu jetzt erstmal ein bisschen Basis- und Grundlagenwissen. Und da geht es darum, dass es verschiedene Hypothesen gibt für die Enzym-Substrat-Wechselwirkung. Die Thermodynamik werden wir uns gleich anschauen, aber zunächst mal für die Enzym-Substrat-Wechselwirkung. Ein Enzym ist ein Protein, das als Katalysator wirkt und eine Umsetzung von Substraten zu Produkten im Stoffwechsel, sprich im Organismus, bewirkt. Dazu kann ein solches Enzym von der Thermodynamik nur als Katalysator wirken. Das heißt, Reaktionen können auch an Enzymen nur dann ablaufen, wenn die Energetik und die Thermodynamik das nicht bewerkstelligt, sondern dazu in der Lage sind. Gut. Da gibt es zunächst die Schlüssel-Schloss-Hypothese, die schon einige Jahrzehnte alt ist, die darauf beruht oder dazu besagt, dass ich ein bestimmtes Substrat habe, und dieses Substrat passt in das aktive Zentrum eines Proteins oder eines Enzyms, und dieses Enzym kann dann einen Enzym-Substrat-Komplex bilden, der würde dann zerfallen in wieder Enzym und Produkte. Das heißt, dass das Substrat ein exaktes Abbild auf dem Enzym in Form des aktiven Zentrums findet, dass also dieser Schlüssel direkt in das Schloss auf dem Enzym drauf passt, dass ich also hier eine komplementäre Abbildung habe auf einer Seite. Das ist, wie gesagt, eine Hypothese und ein idealisiertes Modell. Es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen Substrat und aktivem Zentrum. Aber in der nächsten Hypothese von Induced Fit, die Koschlin auch schon vor mehr als 50 Jahren publiziert hat, da wird Folgendes dargestellt. Wir gehen wieder von einem imaginären Substrat aus und das Enzym selbst hat nicht hundertprozentig das idealisierte Abbild des Substrates, sondern es kommt bei der Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes zu einer Konformations-, sprich zu einer Strukturänderung des Enzyms, und erst dadurch kann der Enzym-Substrat-Komplex sich bilden. Dadurch, dass eine wechselseitige Wechselwirkung und eine Reaktion des Enzyms, ein sogenannter Induced Fit, stattfindet, und diese Induced Fit bewirkt, dass erst dann die exakte Substratbindetasche ausgebildet wird im Enzym-Substrat-Komplex. Wenn wir idealerweise heute Strukturen von katalytisch aktiven Enzymen und Enzymsubstratkomplexen uns anschauen, dann ist es so, dass dieser Induced Fit in den meisten Fällen als solches stattfindet. Also ein Beispiel, ich selbst habe lange Zeit auf der Hexokinase gearbeitet und Hexokinase ist ein Enzym, bei dem eine relativ große Umlagerung im Bereich des aktiven Zentrums stattfindet. Da wird also praktisch die Klappe zugemacht, wenn das Substrat an das Enzym anbindet und es wird eingedockt oder eingefangen. Mit so etwas kann man das Ganze vergleichen mit einem Einfangen. Wir haben also nicht nur einen Schlüssel, der in das Schloss hineingeht, sondern beim Einrasten wird er dann noch richtig verschlossen, um dann den Enzym-Substrat-Komplex zu bilden und dann weiter zu reagieren. Das hat, sagen wir, schon seine Gründe. Wenn wir uns gleich noch mit der Thermodynamik von solchen enzymatisch katalysierten Reaktionen beschäftigen, dann werden wir sehen, ich habe eben gesagt, der Katalysator nimmt an einer Reaktion nicht teil und kann nur Reaktionen vermitteln, die von der Thermodynamik her ablaufen können. Wenn ich aber Reaktionen habe, die von der Thermodynamik her nicht ablaufen können, weil die Energetik ihnen entgegensteht, dann kann ich zwei Reaktionen koppeln und sie dann ablaufen lassen. Das passiert im Organismus, in dem viele Reaktionen mit ATP-Verbrauch gekoppelt sind. Das ist genau der Grund, dass ATP gebraucht wird, um Reaktionen zu treiben. Solche Induced-Fit-Reaktionen sind dann dazu nötig, dass das ATP nicht sinnlos vergeudet, verpufft, verschwendet wird. Indem im Induced-Fit sichergestellt wird, dass auch das Substrat gebunden hat, bevor das ATP hydrolysiert werden kann. Das ist der Hintergrund oder der Grund, weshalb diese Induced-Fit-Reaktionen bei den meisten Umsetzungen in der Biochemie zu finden sind. Gut, also die Induced-Fit-Hypothese ist für das meiste, was wir kennen an enzymkatalysierten Reaktionen, auch beobachtet worden. Das Beobachten ist gar nicht so einfach, das sind Reaktionen hier, die Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes, die teilweise in weniger als Millisekunden vor sich geht. Wenn wir Enzyme und deren katalytische Aktivität betrachten, dann ist es so, dass Enzyme eine sogenannte Wechselzahl besitzen. Schon mal jemand diesen Begriff gehört? Wer könnte mir sagen, was eine Wechselzahl ist? Also es ist was ganz Einfaches, so eine Wechselzahl. Das ist der Umsatz von Substratmolekülen pro Enzymmolekül pro Sekunde. Das liegt bei ganz langsamen Enzymen bei 3 oder 5. Das liegt bei schnellen Enzymen bei 10 hoch 8 pro Sekunde. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell diese Vorgänge ablaufen müssen. Also die Carboanhydrase, das Enzym, was die Ansäuerung bei uns im Magen produziert, gehört zu den ganz schnellen, irgendwo mit Wechselzahlen im Bereich von 10 hoch 8. Während die Ribulose, Bisphosphat, Carboxylase, das gehört zu den langsamen Enzymen, somit Wechselzahlen von 1 bis 5 in der Größenordnung. Gut. Wenn wir uns katalytische Zentren von Enzymen anschauen, dann ist es so, dass die in der Regel eben irgendwo auf der Enzymoberfläche oftmals in einer Art von Spalt verborgen sind. Das hat aber die Folge, wenn ich katalytisch aktives Zentrum eines Enzyms mir betrachte. Also das hier ist jetzt ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, das Lysozym. Das Lysozym ist ein Protein, was die bakteriellen Zellwände beispielsweise spalten kann. Lysozym ist ein Enzym, das in Hühnereiweiß, in unserer Tränenflüssigkeit an sehr vielen verschiedenen Stellen isoliert werden kann. Es ist so, dass wenn wir die Aminosäuresequenz darstellen, Lysozym ist ein relativ kleines Protein mit nur 129 Aminosäuren hier, vom N zum C-Terminus, dann sind die Aminosäuren, die das aktive Zentrum bilden, hier farblich rausgehoben und da sind sie farblich auch nochmal dargestellt. Was die Abbildung zeigen soll, ist, dass sie über die gesamte Länge des Proteins, ich will nicht sagen willkürlich verteilt sind, aber verteilt sind. Es ist eben nicht so, dass in diesem Fall eine bestimmte Alpha-Helix, eine Abfolge von Aminosäuren von 30 bis 40 oder 80 bis 90, die enzymatische Aktivität vermittelt, sondern ich habe hier eine dreidimensionale Zusammenlagerung zu einem aktiven Zentrum, das ist meist irgendein Spalt an der Oberfläche, an dem verschiedene Aminosäuren an der Katalyse beteiligt sind. Und die befinden sich hier, das grün dargestellte, an der Position, rot an der Position und die gelben an der Position da hinten und auch da noch versteckt. Das heißt, an ganz unterschiedlichen Stellen innerhalb der Primärsequenz sind die einzelnen Aminosäuren versteckt oder eingebaut, die das katalytische Zentrum bilden. Das ist auch der Grund, weshalb ich eben bei dem Beispiel der Ribonuklease, das ich euch gezeigt habe, dass bei der Ribonuklease, bei der Entfaltung, die enzymatische Aktivität verloren geht. Wenn ich ein solches Protein entfalte, diese Kugel entfalte in einen ungefalteten oder in einen nicht korrekt gefalteten Zustand, dann haben diese Aminosäuren nicht mehr die passende Nachbarschaft zueinander, um die Enzymkatalyse zu vermitteln. Das heißt, nur in dem korrekt gefalteten Zustand bildet sich das aktive Zentrum eines Enzyms und nur in diesem Fall ist auch die Möglichkeit der Katalyse gegeben. Erst einmal die Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes und dann natürlich auch die Umsetzung des Enzym-Substrat-Komplexes zu den Produkten und zu dem leeren Enzym zurück. Nur bei korrekter Faltung habe ich solche Strukturen, die zur enzymatischen Aktivität notwendig sind. Gut, die Substratbindungen werden auch oftmals wiederum durch Wasserstoffbrücken vermittelt. Das Beispiel Hämoglobin, was ich vor einer Viertelstunde hatte, da ist es etwas anderes, aber auch da muss die Hämgruppe irgendwie von dem Protein festgehalten werden. Wenn Enzym-Substrat-Komplexe gebunden werden, wie gesagt, dann sind auch immer Wasserstoffbrücken im Spiel. Hier ist also zum Beispiel ein Uracilring eines Substrates bei der Ribonuklease dargestellt. Solche Darstellungen oder solche Modelle gibt es immer mehr, je mehr Röntgenstrukturanalyse-Daten zur Verfügung stehen. Und in den letzten Jahren ist natürlich die Menge an Daten, die da zur Verfügung steht, exponentiell zunehmend. Also hier als Beispiel ein Uracilring bei der Ribonuklease. Der ist dann hier an eine Threonin-Seitenkette des Enzyms beispielsweise angekoppelt über Wasserstoffbrücken. Hier die OH-Gruppe in der Seitenkette und da haben wir dann noch die Aminogruppe von der Peptidbindung. Selbstverständlich kann dieses Threonin dann nicht Bestandteil einer Alpha-Helix oder Bestandteil eines Beta-Faltblattes sein, weil dann nämlich möglicherweise hier dieser Wasserstoff gar nicht doniert werden könnte zum Uracilring rüber. Das heißt, so eine Proteinstrukturaufklärung ist eine recht rechenintensive und komplizierte Angelegenheit und wie gesagt, heutzutage immer noch nicht rechnerisch mit höchster Wahrscheinlichkeit fassbar. Hier unten ist dann ein Serin, das auch noch eine Wasserstoffbrücke zu der Carbonylgruppe in diesem Uracilring beiträgt. Also da haben wir Wasserstoffbrücken und zwar hier als Akzeptor und da als Rezeptor jeweils die Sauerstoffmoleküle aus den Serin- und Threonin-Seitenketten und da haben wir einen Wasserstoffdonor aus der Aminofunktion der Aminosäure des Threonins, was als Wasserstoffdonor wirkt. Das sind Sachen, die also schon recht früh aufgeklärt worden sind. Aber nach wie vor generellen, sagen wir, Modellcharakter für solche Strukturen und für solche Aufklärungen haben. Also die Seitenkettenreste sind es oftmals, aber nicht ausschließlich, die dann eben auch die Enzym-Substrat-Bindungen vermitteln. Da, wo Wasserstoffbrücken das Ganze nicht vermitteln können, haben die Enzyme dann prosthetische Gruppen, über die ich eben schon mal gesprochen habe. Den Porphyrinring des Hämoglobins. Und in diesem Porphyrinring kann dann das Eisen festgehalten werden. Es gibt sogenannte Eisenschwefelcluster, die auch prosthetische Gruppen sind in Proteinen. Immer dann, wenn solche, sagen wir, Bindungen nicht direkt über Wasserstoffbrücken vermittelt werden können, dann gibt es prosthetische Gruppen, die auf andere Art irgendwelche Atome, oftmals Metallatome oder meistens Metallatome, binden können, die als Liganden, die Liganden binden können in solchen Enzym-Substrat-Komplexen. Gut, hier nochmal kurz eine Rekapitulation von wichtigen Verbindungen in Biomolekülen. Das haben wir zwar am Dienstag schon mal gesehen, will ich aber nochmal kurz in das Gedächtnis rufen. Es gibt Carbonsäureester, die wir als Verbindungen in Biomolekülen finden. Entsteht aus einer Carbonsäure, die mit einem Alkohol verästert wird unter Kondensation. Ein Thioester, bei dem ist an dieser Stelle statt des Sauerstoffs ein Schwefel zu finden. Üblicherweise entstehen Thioester, indem ich eine Carbonsäure kondensiere mit einem Thiol. Also zum Beispiel mit Cystein, mit der SH-Gruppe aus der Seitenkette des Cysteins. Da ist es oftmals oder in den Biomolekülen oftmals zu finden. Im Gegensatz dazu ist ein Ether oder gibt es in einem Ether nur eine einfache Sauerstoffbrücke. Das heißt, ein Ether entsteht üblicherweise unter Kondensation, sprich Wasserabspaltung aus zwei Alkoholen. Ich habe diese Carbonylfunktion beim Ester zusätzlich im Gegensatz zu einem Ether. Anhydride von Säuren bilden sich durch Kondensationsreaktionen, also Wasserabspaltung, wenn zwei Carbonsäuren miteinander reagieren. Im einfachsten Fall wäre das Essigsäureanhydrid, was wir als Lösungsmittel in vielen chemischen Reaktionen kennen, was üblicherweise kein Biomolekül ist, aber auch Essigsäureanhydrid ist. Das, oder Essigsäureanhydrid ist eine recht einfache Form eines solches Anhydrids aus zwei Carbonsäuren. Anhydride können auch gemischt entstehen, das finden wir im Organismus an einigen anderen Stellen, indem ich eine Carbonsäure mit einem Phosphat verästere oder mit einer Phosphorsäure verästere. Dann erhalte ich ein gemischtes Anhydrid aus einer Carbonsäure, das ist dieser Bereich, und aus der Phosphorsäure in dem Bereich. Und es gibt natürlich auch reine Phosphorsäure oder Phosphoanhydride, in denen zwei Phosphorsäuren miteinander in Bindung treten. Das hier finde ich zum Beispiel beim ATP in der Phosphatseitenkette. Wenn ADP zu ATP wird, ist das eine Kondensationsreaktion unter Ausbildung einer Phosphoanhydridbildung. Gut, das wird euch immer wieder begegnen, wenn wir von Biomolekülen sprechen. Haben wir Fragen noch zu dem Thema? Gut, dann gehen wir ein bisschen in die Thermodynamik. Da haben wir jetzt nur noch ein paar Minuten dazu, aber nichtsdestotrotz, ohne Thermodynamik werden wir enzymkatalysierte Reaktionen nicht verstehen können. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik bedeutet oder besagt, dass die Gesamtenergie eines Systems konstant bleibt. Die Gesamtenergie eines Systems, die befindet sich oder die ergibt sich aus Q minus W. Die Wärme, die absorbiert wird und die geleistete Arbeit. Also, Reaktionen führen dazu, dass Arbeit geleistet wird und eine Wärmetönung stattfindet. Wenn wir unsere Muskeln uns anschauen, dann haben wir Wärme, die entsteht und Arbeit, die geleistet wird. Aber irgendwo wird auch Energie in die Muskeln hineingesteckt. Die Gesamtenergie wird gleich, ohne Nährstoffe könnten unsere Muskeln nicht bewegt werden. Das ist von der Thermodynamik her der erste Hauptsatz, mit dem wir uns beschäftigen müssen, dass also Energie nicht einfach irgendwo herkommt, sondern Energie immer gleich bleibt, es verschiedene Formen von Energie gibt, die ineinander umgesetzt werden können. Die Gesamtenergie eines betrachteten Systems, sei es ein System aus nur zwei Reaktionen oder ein sehr komplexes System, bleibt immer gleich. Irgendwo muss die Energie herkommen, die ich an Arbeit in einem solchen System erzeuge. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie in einem System immer zunimmt, bei chemischen und physikalischen Reaktionen. Also das Delta G, eine zusätzliche Betrachtung der Entropie, wird durch die Wärmetönung und die Arbeit erreicht. Es können nur energieone Reaktionen ablaufen und die Entropie, die ein Maß für die Unordnung im System ist, ist zusätzlich eine Triebkraft für die Reaktionen, die ablaufen können. Also, die Entropie in einem System nimmt bei chemischen und physikalischen Reaktionen zu. Okay. Und dann gehen natürlich auch die Volumenveränderungen noch ein. Gut, ich glaube, wir sind jetzt hier an einem Punkt, ich bin relativ schnell vorgegangen. Da müssten wir noch sehr viel tiefer eingehen. Ich glaube, an dem Punkt machen wir jetzt Schluss für heute. Am Dienstag wird der Enzian an der Stelle wieder einsetzen. Ich habe meinen Teil in der Vorlesung abgeleistet. Danke für die Aufmerksamkeit und wir werden uns bestimmt in irgendeinem Teil des Studiums wiedersehen. Tschüss.